Schon gehört? OZ Sportwetten gibt's jetzt auch online.
Echt jetzt? Das heißt, ich kann tippen, wann ich will und wo ich will?
Genau. Einfach auf OZ.de registrieren und los geht's.
Ha, super.
Sag ich doch.
Jetzt auf OZ.de einfach sicher online wetten und bis zu 100 Euro Startguthaben sichern.
Deutsche Lizenz gemäß Whitelist. Spielteilnahme ab 18. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe unter checkdeinspiel.de.
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast, kurz vor EM-Start und kurz nach der Trennung von Edin Terzic und dem BVB. Wir wollten uns ja eigentlich der deutschen Nationalmannschaft und dem Ausblick auf die EM, auf den EM-Start gegen Schottland widmen. Aber ja, nun hat Edin Terzic den BVB um sofort Auflösung des Vertrags gebeten. Das können wir natürlich nicht unkommentiert lassen. Pitt, sag mal, hat Mats Hummels mit seinem trainerkritischen Interview und einem angeblichen Ultimatum er oder ich jetzt den Trainer vergrault?
Also mit Sicherheit löst das bei einem Trainer immer das Nachdenken aus. Was ich jetzt ganz schwierig finde, ist, der BVB hat ein unglaublich schlechtes Timing gerade. Kurz vorm Champions-League-Finale kommt heraus, dass man mit Rheinmetall, dem Rüstungskonzern, eine Partnerschaft eingeht. Jetzt kurz vor dem EM-Start, also quasi am Tag vorher, wird bekannt, dass der Trainertausch stattfindet, den man ja befürchtet hat. Also vom Timing her ganz, ganz schlechter Zeitpunkt. Aber manchmal sind die Dinge, wie sie sind. Und dieses Interview oder diese Haltung von Mohamed, muss man besser sagen, das setzt dem Ganzen, sag mal, noch ein kleines Krönchen auf. Das hätte nicht sein müssen, hat das Ganze aber beschleunigt. Ja, hast du recht.
Gut, dass wir heute einen Trainerexperten zu Gast haben, der mit uns ja eigentlich auf die Nationalmannschaft vorausblicken wollte, aber jetzt natürlich auch zu der Problematik ein bisschen was sagen kann. Ein Mann, der den Fußball von verschiedenen Seiten schon gesehen hat, war selbst Profi, lange Jahre Reporter beim Kicker. Mittlerweile ist er Persönlichkeitscoach und er beschäftigt sich in seinem Podcast Leader Talk und in seinem neuen Buch Teams erfolgreich führen mit den besten Strategien von Klopp, Rangnick und Co. in Sachen Leadership. Heute bei uns Munir Zitouni. Hallo.
Ja, freue mich über die Einladung natürlich und spannende Themen, die ihr mit mir auch besprechen wollt. Spannendes Thema natürlich auch in Dortmund und von daher die Fußballwelt ist bunt, so würde ich es mal ausdrücken.
Definitiv. Wie ist denn deine Einschätzung der Lage da gerade in Dortmund?
Also grundsätzlich finde ich es natürlich gut, dass der Verein so ein paar Tage ins Land streichen lässt, um dann in dieser sogenannten Elefantenrunde das Geschehen zu analysieren. Ich gebe Pitt recht, natürlich jetzt im Moment überlagert diese Diskussion alle Gedanken zu dem Eröffnungsspiel morgen. Trotzdem muss der Verein natürlich auch schnellstmöglich neue Schritte gehen, wenn es da die Überlegung gibt, einen neuen Trainer zu installieren. Deswegen finde ich das richtig, sich zusammenzusetzen, richtig auch da jetzt einen klaren Schnitt zu machen. Man merkt, dass Lars Ricken Gedanken hat, sich da jetzt auch einbringt und ich bin sehr gespannt auf den neuen Trainer des BVB, auch in dieser neuen Konstellation mit Mislintat, mit Ricken, Kehl, der ja als Sportdirektor weitermachen will. Also das ist eine ganz, ganz spannende Gemengelage und natürlich auch überraschend ein Stück weit für mich, Edin Terzic, aber angesichts der vielfältigen Probleme des BVB in der Liga und ich glaube, wir sind uns einig, wäre Dortmund nicht so weit gekommen in der Champions League, dann hätte Dortmund wahrscheinlich schon viel, viel früher auch dafür gesorgt, dass Edin Terzic nicht mehr Trainer ist.
Munir, du hast dich ganz viel mit den großen Trainern unterhalten über ihren Führungsstil und auch, wie sie mit ihren wichtigsten Spielern umgehen. Wenn einer der wichtigsten Spieler gegen dich ist, kann man dann als Trainer überhaupt eine Mannschaft führen? Ist es dann nur logisch, dass man hinwirft?
Naja, die Trainer haben natürlich immer ihre Führungsspieler und im Grunde ist es wichtig, dass diese Dinge natürlich auch unter vier Augen besprochen werden. Andererseits will man natürlich auch keinen Maulkorb geben. Man möchte selbstbewusste Spieler haben, die auch Verantwortung übernehmen, die sich auch verbal ausdrücken, die auch mal Dinge aussprechen, die vielleicht ungewohnt sind. Deswegen blicke ich da nicht so tief rein. Ich glaube schon, dass dort ein Konflikt geherrscht hat zwischen den beiden und dass Mats Hummels ein kritischer Geist ist, das wissen wir. Und von daher sollten solche Dinge müssen besprochen werden, die kritischen Dinge, aber sie sollten vor allen Dingen intern bleiben. Und Terzic, so wie wir ihn auch erlebt haben, hat ja an vielen Stellen die Aussagen, kritische Aussagen seiner Spieler immer wieder auch relativieren müssen. Und ich glaube, das hat nicht dazu beigetragen, seine Position in der Öffentlichkeit zu stärken. Weil es ist das eine, zu sagen, ich möchte einen kritischen Austausch mit meinen Spielern haben, die sollen sich auch kritisch äußern in der Öffentlichkeit, und trotzdem das Bild in der Öffentlichkeit, das, was die Fangemeinde auch wahrnimmt, das ist natürlich auch nicht unwichtig. Und ich glaube, da ja, haben sie sich keinen Gefallen getan, dass immer wieder auch aus Spielerkreisen kritische Töne in Richtung Trainerarbeit gekommen ist.
Aber das wirft natürlich auch kein besonders gutes Bild dann auch auf die Leadership-Qualitäten, um bei deinem Thema zu bleiben, von Terzic.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja ihn auch an vielen Stellen erlebt, wie er agiert hat in der Öffentlichkeit, dass er immer wieder ja dazu Stellung nehmen musste und auf der einen Seite die schlechten fußballerischen Leistungen in der Bundesliga, dazu kritische Stimmen. Also das war schon eine ganz schön unruhige Saison, die hinten raus mit dieser Champions League-Reise dann doch einigermaßen sich gut entwickelt hat mit dem 5. Platz, der ausgereicht hat, aber für die Champions League-Qualifikation. Aber es war schon ein sehr, sehr unruhiges Jahr und Edin Terzic, glaube ich, hat an dieser Stelle konsequent gehandelt. So wie es jetzt nach außen getragen wurde, war es ja sein Wunsch, den Vertrag aufzulösen. Ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte, dass natürlich auch vom Verein aus wahrscheinlich ihm auch gesagt wurde, dass man sich um Ende der Zusammenarbeit an der Stelle auch entscheiden will, auch von Seiten der Verein, um da einen Neuanfang zu machen.
Unbestritten ist ja, dass die Spieler immer Gehör gefunden haben am Trainer vorbei in der Clubetage. Carlo Ancelotti hat das schon über seine Zeit bei Bayern München gesagt, dass es ihn sehr gestört hat, wenn Großköpfe der Mannschaft einfach zum Chef gehen konnten, um sich dann, ich sag's jetzt mal in meiner Sprache, auszukotzen. Was ist besser für einen Trainer, dass er alles tatsächlich mit seinen Spielern selbst regelt, oder sollte er großzügig sein und durch diese Durchlässigkeit in die Clubetage zulassen? Das kostet doch am Ende nach meinem Dafürhalten dann doch Autorität.
Also es ist total wichtig, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade nennst. In Vereinen, wo du als Trainer nicht die komplette Rückendeckung des Vorstandes hast, der Gremien, wird es unglaublich schwierig. Also wenn Spieler eine Lücke finden, um am Trainer vorbei quasi Politik zu machen, wird es ganz, ganz schwer. Der Trainer muss der stärkste Mann sein für die Mannschaft, für die Spieler. Und bei Bayern München sehen wir es immer wieder, dass dort an Stellen Dinge besprochen, diskutiert werden, wo der Trainer ein Stück weit machtlos zuschauen muss. Und der Verein, der muss eigentlich immer dafür sorgen, in der Kabine zu sagen, Leute, bevor wir den Trainer in irgendeiner Form in Frage stellen, vorher gehen wir an euch rein. Also der Verein, der muss den Trainer stützen, und wenn ein Spieler kommt und sich beschweren will, Politik machen will, muss er sagen, das ist hier die falsche Stelle. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass dieser Rückhalt im Verein für den Trainer da ist. Wenn das nicht mehr gegeben ist, wenn das bröckelt, wird es ganz, ganz schwierig. Und ich habe ja viele Jahre auch den FC Bayern begleitet und die Entlassung von Carlo Ancelotti damals hautnah erlebt nach der Niederlage in Paris. Auch an anderen Stellen gab es Trainer, die ein Stück weit die Kabine verloren haben, wie man so schön gesagt hat. Und das ist immer einhergegangen mit diesen Wegen am Trainer vorbei. Und das ist sozusagen, da läutest du quasi das Ende des Trainerdaseins ein. Du kannst den Trainer mit reinnehmen, ganz klar. Ne? Also es müssen ja auch mal die kritischen Dinge besprochen werden. Aber ein Trainer muss Teil davon sein. Der muss mit einbezogen werden. Transparenz ist an dieser Stelle ganz, ganz wichtig.
Aber wenn die Haltbarkeit eines Trainers in einem Verein inzwischen auch bei 1,5 Jahren liegt, jetzt lassen wir mal Christian Streich in Freiburg und Frank Schmidt in Heidenheim außen vor, dann muss man doch feststellen, dass die Stellung des Trainers in den vergangenen Jahren in der Bundesliga ganz allgemein gesprochen geschwunden ist.
Definitiv. Also definitiv. Und Es gibt ja dann immer diese Wünsche, auch in der Öffentlichkeit, Mensch, schaut doch mal nach Freiburg, schaut doch auch mal so eine Ära Schaaf in Bremen, lasst uns doch daran ein Beispiel nehmen, Frank Schmidt in Heidenheim. Und da sind die Führenden gefragt. Ich meine, eine gute Führung fängt da an, wo sie stattfindet, nämlich bei den Führenden. Und da erwarte ich natürlich auch eine Führungseinstellung, die sagen, wir bauen auf eine Kontinuität. Und ich glaube, dass eine gute Führung natürlich mit dem Trainerzusammenhang im Verein, aber vor allen Dingen mit den Führenden in den Vereinsgremien. Und da fehlt mir tatsächlich zu diesen Werten auch zu stehen, auch mal einen Trainer zu stützen in der schwierigen Situation und das auch nach außen zu transportieren. Da fallen mir in meiner Wahrnehmung die Vereinsoberen, die Vereinsverantwortlichen zu schnell um. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, wenn du schaust in die Bundesliga, aber auch grundsätzlich in der Gesellschaft, ne, dass wirklich die Führungskultur, dass jeder mehr und mehr nach seinem Vorteil schaut, danach schaut, wie er gut dastehen kann in der Öffentlichkeit, und dafür werden dann ganz, ganz viele Opfer gebracht. Und ich würde mir da wünschen, dass diese Führungskultur sich nicht nur in Sonntagsreden darauf beruft, Mensch, wir wollen Werte leben, wir wollen hier eine langfristige Zusammenarbeit, so wie wir sie ausgerufen haben, das muss auch mit Leben gefüllt werden.
Wie müssen sich die Trainer denn verhalten? Ich meine, du kannst ja nicht deine Führungsetage austauschen, wie sie dir gefällt. Soll der Trainer es gar nicht anfangen in dem Verein? Oder wie verhält er sich, wenn er irgendwann feststellt, die machen die Tür auf, wenn der Spielführer zu ihnen möchte?
Das ist das Thema, was wir eben auch hatten. Also Trainer brauchen Macht, sie brauchen die Rückendeckung, sie müssen das Gefühl haben und sie müssen auch ihr Tun mit dieser Machtfülle auch ausfüllen können. Und ein Stück weit, Pitt, ne, du kennst auch Felix Magath, der das immer wieder auch thematisiert hat in vielen, vielen Interviews. Mensch, schaut mal nach England, da gibt es den Manager, das ist der Trainer, der entscheidet im Grunde alles. Und wenn du mit Leuten redest, mit Trainern, die in England gearbeitet haben, die sagen dir, das ist ein massiver Unterschied, wenn du für alles verantwortlich bist. Also der Trainer ist in Deutschland natürlich aufgrund der vielen Positionen, die es mittlerweile in den Vereinen gibt, Sportdirektor, technischer Direktor, Sportvorstand, Aufsichtsratsvorsitzender, da sind so viele Stakeholder in dem Verein, die natürlich alle auch ihre Position ausfüllen wollen. Und für mich hat es wirklich damit zu tun, du musst dem Trainer wirklich eine Macht auch geben, und dann kannst du ihn auch danach beurteilen und bewerten. Aber an vielen Stellen ist der Trainer sozusagen ja auch ein Spielball des Vereins, muss aber als allererster die Konsequenzen tragen. Und das ist ein Stück weit schon ein Gefälle, was ich glaube, was in England besser funktioniert.
Das Thema des Tages.
Wie mächtig ist Bundestrainer Julian Nagelsmann?
Naja, das ist eine gute Frage. Im Moment geht er seinen Weg. Ich finde, dass er das richtig macht im Moment, dass er Dinge entscheidet, die zwar in der Öffentlichkeit diskutiert werden, die ihm aber innerhalb der Mannschaft ein ganz, ganz wichtiges und großes Standing auch geben. Deswegen glaube ich, dass der DFB natürlich ihm da auch den Rücken deckt, frei hält und Julian Nagelsmann auch seinen Weg geht. Und das sorgt für eine Klarheit, das sorgt vor allen Dingen für eine Entschlossenheit, und mit seinen Personalentscheidungen, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, sorgt er aber auch dafür, dass die Spieler ihn akzeptieren, dass sie sehen, naja, das sind hier nicht nur irgendwelche aufgesetzten Reden, die er schwingt, sondern er füllt sein Tun auch mit Taten und bleibt sich treu. Und von daher ist das sehr, sehr authentisch, was er gerade macht. Und man merkt das auch mit Rudi Völler an seiner Seite, Andreas Rettig, der ihn da auch stützt. Also dass das im Moment so von dem Eindruck her in der Öffentlichkeit wirklich eine Situation ist, aus der heraus Julian Nagelsmann agieren kann mit allem, was dazugehört. Also er ist da völlig frei und ich glaube, dass das ein sehr mutiger Weg ist. Er hat mutige Entscheidungen getroffen, aber es ist sein Weg und deswegen ist es der richtige.
Also das finde ich aber interessant, dass du das sagst, weil er hat ja eigentlich gesagt, bei ihm gilt das Leistungsprinzip und auch das Momentum, wie die Form gerade ist. Und ausgerechnet bei einer sehr wichtigen Position, nämlich der Position des Torwarts, macht das genau anders. Manuel Neuer zeigt Schwächen, er patzt in wichtigen Spielen und trotzdem sagt der Trainer Julian Nagelsmann, er spielt und lässt auch keine Debatte zu. Ist das nicht inkonsequent?
Ist es nicht, weil er hat Manuel Neuer als einen seiner Führungsspieler auserkoren und er hält ihm die Stange. Und auch das ist natürlich ein wichtiges Signal für die Mannschaft, für die Spieler. Du kannst auch mal Fehler machen. Natürlich musst du grundsätzlich an die Stärke deiner Spieler glauben, das tut er. Aber du musst auch gerade deinen Führungsspieler auch mal den Rücken stärken, wenn es nicht so gut läuft. Auch das gehört dazu. Und ich glaube, was wichtig ist, dass das in der Kommunikation natürlich auch innerhalb des Teams so transportiert wird, dass er mit Ter Stegen redet natürlich. Dass er aber vor allen Dingen der Mannschaft zeigt, du darfst dir auch mal schwächere Spiele erlauben, du darfst auch mal einen Fehler machen und trotzdem fliegst du nicht aus der Mannschaft. Natürlich, wenn Manuel Neuer jetzt in den ersten zwei Spielen riesen Böcke macht, dann wird da eine Diskussion kommen, aber das Verhalten von Nagelsmann führt erstmal dazu, dass er Neuer stärkt, dass er ihn auch braucht und ich bin auch der Meinung, dass ein Torwart natürlich auch mal Spiele haben kann, wo er Fehler macht, aber du brauchst als Trainer, brauchst du dein Korsett, du brauchst deine Stangen und du kannst die nicht von einer Woche zur nächsten Woche auswechseln, nur weil es jetzt mal ein schwächeres Spiel gab oder einen Fehler. Da musst du dir halt auch treu bleiben und musst konsequent sein. Und das hat natürlich das Risiko, dass er angreifbar wird, aber innerhalb der Mannschaft ist das in meinen Augen ein Signal, was in die richtige Richtung geht. Ihr dürft Fehler machen.
So ein Signal zeigt er ja auch in Richtung Ilkay Gündoğan, der jetzt ja in den letzten Spielen jetzt auch nicht unbedingt die beste Figur auf dem Platz gemacht hat. Ich habe da im Kicker heute ein paar Statistiken von ihm gelesen. In den letzten 4 Länderspielen nur 2 Torschüsse, keine einzige Torschussvorlage, nur 8 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum und nur 5 von 11 Zweikämpfen gewonnen, die er in 4 Spielen hatte. Das sind jetzt auch gerade nicht sonderlich viele. Er spielt natürlich eine etwas andere Rolle als früher, hat als offensivere Kraft jetzt nicht mehr so viel Einfluss auf die Spielgestaltung. Aber ist das unterm Strich nicht trotzdem zu wenig? Und ist das nicht vielleicht dann auch von Nagelsmann etwas, wo er sich vielleicht dann auch an ein Versprechen, was er mal gegeben hat, ja, vielleicht ein bisschen zu sehr gebunden fühlt?
Bei Ilkay Gündoğan ist der Kapitän. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Figur. Und wir vergessen, dass Ilkay Gündoğan in Spanien eine überragende Saison gespielt hat. Also er ist in die Mannschaft von La Liga gewählt worden und das ist jetzt nicht so schlecht. Das heißt, der Radar in Deutschland, das war schon immer so. Spieler, die im Ausland spielen, die sind nicht so auf dem Radar wie halt Spieler in der Bundesliga. Das ist das eine, was ich mal grundsätzlich sagen möchte in Bezug auf Ilkay Gündoğan, der wirklich eine starke Saison gespielt hat in Barcelona. Und das andere ist natürlich, das ist sein Kapitän. Und auch da, das Gleiche wie bei Neuer, den kannst du jetzt nicht nach 2, 3 schwächeren Spielen, nach so einer starken Saison nicht einfach auf die Bank setzen, sondern du entscheidest dich, das sind meine Korsettstangen und ja, das ist eine Entscheidung und die musst du dann auch, da musst du auch die Konsequenzen tragen. Und von daher hat er seine Korsettstangen und das ist auch richtig so, weil es gibt keinen Trainer der Welt, der ohne diese Korsettstangen auskommen kann. Und von daher hält er an ihn fest und ich glaube trotzdem, dass er sich die Optionen natürlich auch lässt, innerhalb eines Turniers auch agieren zu können. Dafür hat er ja auch den Kader dabei und trotzdem glaube ich, dass dieser Kader so zusammengestellt ist, dass es dort keine Unruhe geben wird, sondern bei schwächeren Leistungen innerhalb des Turniers, und da bin ich sicher, wird Nagelsmann, so wie ich ihn auch kenne, auch konsequent agieren und dann vielleicht Gündoğan nach einem schlechten Spiel oder 2 schlechten Spielen auch dann auf die Bank setzen. Aber erstmal genießt er sein Vertrauen und das ist auch richtig so.
Gündoğan und Kroos, die beiden Führungsfiguren im Mittelfeld des deutschen Teams. Was macht aus deiner Sicht deren Leadership-Qualitäten aus?
Der Toni Kroos, ich habe ihn auf der Pressekonferenz gehört, er hat es wunderbar beschrieben, so was sind Leadership-Qualitäten für ihn als Spieler. Er hat gesagt, ich bin dafür da, den anderen Spielern ein gutes Gefühl zu geben. Ich bin dafür da, dass die anderen auf 100% ihrer Leistung kommen. Das heißt, dass ich mit meinen Qualitäten, meinen spielerischen Qualitäten dafür sorge, dass meine Nebenmänner das Potenzial entwickeln können, was in ihnen steckt. Und nichts anderes ist ja auch dann die Aufgabe eines Trainers, dass Toni Kroos sich an dieser Stelle in die Verantwortung nimmt und sagt, ich mit meiner Erfahrung, mit meinen Erfolgen, mit meiner Ausstrahlung nehme ich mich auch in diese Verantwortung rein. Ich bin ein Leader, ich will ein Leader sein und setze das auf dem Spielfeld um. Ich bin dafür da, Verantwortung zu übernehmen und möchte dafür sorgen, dass meine Mitspieler glänzen können. Und das hat er wunderbar beschrieben auf einer der letzten Pressekonferenzen und er ist ein Leader, ne, er übernimmt Verantwortung, er ist ein stiller Leader, der auf dem Platz aber mit seiner Ausstrahlung, glaube ich, eminent wichtig werden kann für das deutsche Team, weil ja, mit seinen Erfolgen, mit seiner aktuellen Ausstrahlung auch, man merkt es ja, ne, wie wenn er redet, mit welchem Selbstvertrauen, mit welchem Selbstbewusstsein. Ich habe ihn damals mit 17 bei der Europameisterschaft der U17 in Luxemburg 2006 das erste Mal interviewen dürfen und da saß ein ganz schmaler, schüchterner Junge vor mir. Und wenn ich ihn jetzt heute sehe mit diesen Erfolgen, mit dieser Weltkarriere, ja, das strahlt natürlich aus und man merkt auch, dass die Spieler sich unglaublich freuen, dass so ein Spieler an ihrer Seite ist. Und ich glaube, es war ein Riesenzug auch von Nagelsmann, Toni Kroos wieder zu reaktivieren. Und er hat richtig Bock und er ist genau der Spieler, der Deutschland gefehlt hat.
Du bist gerade in Madrid, also in der Heimat von Toni Kroos, das können wir kurz sagen. War es ja gestern bei einem Bruce Springsteen-Konzert? Wirkt jetzt, als wenn ich ein bisschen abschweife. Ich komme aber gleich auf den Sinn meiner Frage. Ein Leadership-Experte, der bei The Boss zuhört.
Oh man, da hast du aber lange überlegen müssen. Da hast du doch stundenlang nicht schlafen können, um auf dieses Bild zu kommen, dass The Boss Springsteen Leadership-Talk dann wirklich dazu gehört, oder?
Sowas fällt mir ein, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe und über das nachdenke, was mir der Tag so bringt.
Sensationell, ja.
Kann man aus bei Musikern was über Leadership lernen und das vielleicht sogar auf den Fußball übertragen?
Also du siehst Bruce Springsteen auf der Bühne und er hat ja fantastischste Musiker an seiner Seite. Also es sind ja einzeln für sich großartigste Künstler, die jeder könnte da allein auch eine Tournee machen. Aber dieses Orchester zu orchestrieren, also mit diesem Menschen an der Seite so dieses Ganze zu kreieren, das ist natürlich die Aufgabe von Bruce Springsteen und er lässt ihm den Platz, er gibt ihm den Raum und du merkst einfach, dass alle sich wohlfühlen in seiner Gegenwart und das ist eben auch das, was wirklich Leader, die ein Charisma haben, die Ausschau haben, auch auszeichnet, dass sie eben auch ja dafür sorgen, dass die Temperatur in einem Raum, in der Kabine, auf der Konzertbühne nicht sinkt, sondern die Temperatur steigt. Also dass du dafür sorgst, du bist ein positiver Verstärker. Und wenn du das als Trainer verstehst, als Chef verstehst in deiner Führungsrolle, dass du ein positiver Verstärker sein musst, ja, dann machst du alles richtig, weil du bist dafür da, das Potenzial deiner Nebenleute zu heben. Und das tut Bruce Springsteen. Er hat gestern auch bei diesem Konzert dem Gitarristen, dem Saxophonisten so viel Raum gegeben, so viel Platz. Er hat die vorgestellt sehr, sehr lange und da war so viel Empathie und Zuneigung zu spüren. Das war ganz berührend und tatsächlich, also wenn du mich fragst, auch ernsthaft, ja, da merkst du, das sind Leadership-Qualitäten.
War denn Steve Van Zandt dann auch auf der Bühne?
Ja, natürlich, ja.
Ich komme ja da drauf, der ist ja auch ein großer Schauspieler für Mafia-Filme.
Genau. Sopranos, ja.
Ja, kann man aus Mafia-Filmen auch etwas über Leadership lernen? Ich habe Lilyhammer mit ihm gesehen, die wirklich ulkige Mafia-Serie, wo er einfach ausgesetzt wird irgendwo in Norwegen, halt in der Nähe von Lillehammer und sofort das ganze Village dann in Beschlag nimmt. Muss man manchmal ein bisschen Bandit sein, um eine gute Führungsqualität zu zeigen?
Das ist eine gemeine Frage, ein Stück weit, aber ich versuche sie mal zu beantworten. Gefährliches Terrain gerade. Aber ich gebe dir recht. Es muss manchmal, also natürlich diese Kultur des Partners und ne, da ist einer, der alles entscheidet, dem alles zugetragen werden muss. Nur so wird es nicht gehen und das versuche ich ja auch meinen Leuten zu erzählen, wenn sie bei mir sitzen. Es ist die Balance immer und Ralf Rangnick beschreibt es eigentlich wunderbar. Er hat in jungen Jahren ein Elternseminar besucht, um sich ja mal ein paar wichtige Fragen zu stellen in Bezug auf die Erziehung seiner Kinder. Und dann hat er mir erzählt, und er stand oben drüber so als Überschrift auf einem Plakat in diesem Raum, mit Liebe und Konsequenz. Und jetzt bin ich wieder bei dem Thema Mafia. Also nur mit Empathie, nur mit Streicheln wirst du keinen Erfolg haben. Du brauchst die andere Seite, du brauchst diese Konsequenz. Und ja, und manchmal musst du der Pate sein und manchmal musst du der Boss sein und sagen, so, Schluss. Und das ist beim Fußball natürlich, liegt es ja auf der Hand. Du kannst in der Kabine nicht anfangen, Händchen zu halten und jeden nach seiner Meinung zu fragen. Da musst du entscheiden. Das wollen auch die Spieler. Am nächsten Tag, das ist was anderes. Da musst du wieder einen anderen Hut aufhaben und du musst in der Lage sein, diese Klaviatur zu spielen. Du musst empathisch sein und du musst die Konsequenz zeigen. Und die ganz großen Trainer, die ich erlebt habe, ob ein Jupp Heynckes, ein Ottmar Hitzfeld oder auch ein Jürgen Klopp, den ich sehr gut kenne, die beherrschen das perfekt. Das sind nicht nur die lieben Kerle, die einem über den Kopf streichen. Nein, nein, nein. Also intern müssen sich die Spieler da ganz schön warm anziehen, wenn es eben auch das braucht. Und das muss halt ein Trainer erkennen, wann ist Zeit, welchen Hut aufzuziehen. Mal der direktive Hut, der strengere Hut oder eben auch der liebevolle, der umarmende.
Wenn ein Trainer mal irgendwann bei einer Pressekonferenz sagt, ich schicke meinen Kapitän zu den Fischen, werde ich sehr, sehr hörhörig werden. eine Frage habe ich noch zu den Fügen eines Trainers. Weil wir kürzlich darüber hier im Podcast gesprochen haben, sollte ein Trainer unberechenbar bleiben oder ganz im Gegenteil sogar berechenbar für seine Spieler bleiben? Ich habe davon erzählt, dass ich bei Ottmar Hitzfeld gelernt habe, er hat es mir auch damals selbst gesagt, Er versucht eine Mannschaft so zu führen, dass er die Spannung dadurch hochhält, dass er unberechenbar bleibt. Ja, eine Grundhaltung kommt zum Tragen, aber Unberechenbarkeit hält eine Spannung hoch in der Mannschaft. Von Felix Magath müssen wir gar nicht reden, der ist, glaube ich, Mr. Unberechenbar. Wie siehst du das? Was hast du für Erfahrungen gemacht aus deinen Gesprächen?
Also da fällt mir ad hoc Sandro Wagner ein, den ich für einen der herausragendsten jungen Trainer auch in Deutschland halte, aktuell Co-Trainer von Nagelsmann. Und er sagt mir genau das Gegenteil, ne? Also Berechenbarkeit. Ne? Also er sagt, das ist eine andere Zeit heute, das sind viele junge Familienväter, die wollen einfach wissen, wann sie auch ihre privaten Termine füllen können, wie so eine Woche strukturiert ist, und er ist der absolute Fan und Anhänger davon, da auch eine Woche durchzustrukturieren, damit alle wissen und damit umgehen. Aber er sagt auch, ne, das ist ein Goodie. Also, ne, also das ist etwas, was er halt auch gibt. Er geht da in Vorleistung und er erwartet natürlich auch, dass das auch zurückgegeben wird. Und von daher ist es an der Stelle auch eben eine Mischung von beidem. Ne? Also ich glaube, heutzutage mit der Generation auch, tust du dir keinen Gefallen, das ganze Jahr über diesen Unberechenbaren nicht zu spielen, aber eben so zu strukturieren, sondern ich glaube, dass du an der Stelle diese Generation viel mehr abholst, wenn du dich da kooperativ zeigst, nachfragst. Aber natürlich muss da auch die Leistung stimmen. Und ich glaube, das ist dann auch die Konsequenz, die du dann wieder haben musst, wenn du siehst, dass es nicht funktioniert. Ja, dann musst du, wie Dirk Schuster sagst, dann musst du auch da mal auf die Herdplatte gefasst werden und du merkst, oh, die Herdplatte ist aber heiß. Und genau, und dann musst du in Sekundenschnelle quasi auch an der Stelle wieder einen anderen Hut aufhaben, weil sonst verlierst du an Respekt und auch an Autorität, und das kannst du dir als Trainer eben gar nicht erlauben. Ich grundsätzlich finde diesen kooperativen Führungsstil, wo du die Spieler mit ins Boot holst, denen es auch erklärst, ne, hier, ne, wir, diese Woche sieht so aus, nächste Woche so, aber ich warte auch dann davon, dass wir dann mitzieht und alles gibt etc. Das halte ich für den besseren Weg, als die Spieler das ganze Jahr über in so Unsicherheiten zu lassen.
Lässt der Musikgeschmack eines Menschen deiner Meinung nach auf Leadership-Qualitäten schließen? Also wenn wir mal gucken im Fußball, Matthias Sammer 1996, ja die Leitfigur bei der EM 96 beim letzten deutschen Titelgewinn, der hat gerne deutschen oder hört gerne deutschen Schlager. Toni Kroos steht auf pur, Ilkay Gündoğan, wenn ich richtig recherchiert habe, Alicia Keys oder Pitbull, ist jetzt überhaupt nicht meine Musik gerade, Pitbull weiß ich jetzt gar nicht, was der so genau macht, aber kann man da irgendwas draus ableiten und sagen, das macht einen Leader aus, oder?
Naja, wenn jemand pur hört, dann hört man da schon ein bisschen raus. Da ist so ein bisschen ein Hang zur Harmonie. Also je nachdem, was einem auch fehlt. Ne? Also aber auch da, glaube ich, gibt es nicht Schwarz und Weiß. Das kennen wir doch selbst. Mal brauchst du das weiche, den kuscheligen Song, weil du dich gerade so danach fühlst. Und dann brauchst du auch mal wieder, wenn du im Auto fährst oder joggst oder auf dem Fahrrad bist, mal was Härteres oder was Schnelleres. Und von daher bin ich grundsätzlich immer ein riesen Fan, nicht von Schwarz-Weiß, sondern wir sind immer alles, und auch die persönlichen Stimmungen, die wir so durch die Woche tragen, die sind auch immer ganz unterschiedlich. Die wechseln sich ab innerhalb eines Tages, einer Stunde und vor allen Dingen innerhalb einer Woche. Und von daher auch da wieder, ne, einfach sich nicht festlegen, sondern einfach schauen, so, okay, wie fühle ich mich gerade, was brauche ich jetzt, und dann danach seinen Handel auch ausrichten. Ich meine, in der Kabine, das wissen wir ja auch, die Fußballteams mittlerweile haben da ja auch immer ihre DJs dabei, die dann mit Musik die Spieler auch einheizen. Da braucht es halt Rhythmus, da braucht es Lautstärke, da kommst du mit dem Love-Song jetzt nicht weiter, ja, und das ist auch völlig normal, und trotzdem kannst du im Bus, bevor du vielleicht zum wichtigen Spiel fährst, dich nochmal ankern mit deinem Lieblingssong, der dir wirklich fast die Tränen in die Augen führt, weil du so emotional bist und da wirklich spürst, heute will ich alles reinlegen, ja, und dann bist du wirklich, fährst du mit Gänsehaut im Bus ins Stadion rein und weißt so, heute ist mein Tag. Also auch das ist möglich und von daher auch eine riesen Bandbreite. Aber ich find's spannend, Malte, was du für Recherchen angestellt hast und hab jetzt wieder was mitgenommen, also was den Musikgeschmack unserer Nationalspieler anbelangt.
Genau. Kabinen-DJ bei der Nationalmannschaft ist Antonio Rüdiger, assistiert von Jamal Musiala. Das gefällt mir deswegen schon ganz gut, weil es so generationenübergreifend dann ist. Ich hoffe, es passiert dort keinen Streit, was die richtige Musik ist für die Youngster oder für die Erfahrenen.
Was sonst noch so los ist.
So, jetzt Butter bei die Fische. Wie spielen wir gegen Schottland? Ich habe meinen Tipp heute abgegeben. Ich will auch das zuerst erzählen. Dann könnt ihr euch daran orientieren, damit ihr schon in die richtige Richtung geht. Ich habe getippt 3:1 für Deutschland, Halbzeit 1:0. Und ich freue mich, wenn ich bei VW das Gewinnspiel gewinne. Irgendwann eine Überraschung haben die wahrscheinlich so ein Golf GTI oder so, keine Ahnung, haben die dann in Aussicht gestellt. Nein, ich glaube, so groß wird es nicht werden, sondern eher so ein Roller. Was sind eure Tipps?
Tja, Malte, willst du nochmal?
Ich kann gerne erst machen, also Tendenz bei Pitt kann ich schon nachvollziehen. Ich glaube aber 2:1, das wird dann auch eher eine zähe Geschichte, aber kurz vor knapp wird es das 2:1 geben. Thomas Müller wird eingewechselt und macht das Tor.
Ja, dann bin ich mit einem 1:0 dabei. Ich glaube, wir werden viele Chancen haben, nicht so oft treffen. Es wird am Ende ein verdienter Sieg werden, aber auch ein knapper Sieg mit viel Potenzial und Luft nach oben. Aber dann haben wir ja noch zwei Spiele, wo wir uns steigern können. Also ich tippe ein 1:0.
Das sind doch schon mal Aussichten. Und vor allem, ich habe ja hier Kontakt auch mit ein paar Schotten. Ich bin gerade im EM-Quartier in Herzogenaurach und dann laufen auch ein paar Schotten rum, unter anderem hier der Golflehrer auch vom Hotel. Es fing an die Woche, dass sie sagen, ah, es werden 10.000 für Schotten in München erwartet. Mhm. Dann war es unter der Woche schon 100.000. Gestern Abend sagte mir, 250.000 Schotten werden erwartet. Ich habe gefragt, wie sollen die denn überhaupt von Schottland nach Deutschland kommen? Es gingen gar nicht so viele Flugzeuge. Der Tunnel würde verstopft werden im Ärmelkanal. Die Züge können auch nicht alles fassen. Also ich glaube, da ist jetzt gerade schöne Märchenbildung rund um die Schotten. Die Stadt München wird voll sein von Schotten, gar keine Frage. Aber ich glaube, wenn unsere Spieler da nicht standhalten und gegen diesen Singsang ankommen, und die Deutschen dann auch mitsingen im Stadion und auch dagegen halten, dann haben wir also auch nicht verdient, die Vorrunde zu überstehen. Ich bin zuversichtlich, dass das gelingen wird. Die Mannschaft macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Nagelsmann hat, egal ob man Emre Can als Nachnominierung gut findet oder nicht, macht einen guten Eindruck. Er weiß, was er tut. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Und so drücken es auch unsere Prognosen jetzt in den Spielergebnissen aus. Ich freue mich, dass die WM endlich losgeht. Ich denke mal, ihr auch alle.
Also ich kann dir nur beipflichten, mir geht's genauso. Für mich kann es losgehen. Ich habe mir vorhin mein Trikot gekauft, mein deutsches in Pink und freue mich tierisch auf morgen Abend und teile den Optimismus von dir ganz der Breite.
Auf geht's quasi ins Abenteuerland mit Toni Kroos.
Sehr schön.
Genau, wunderbar. Genau.
Alle mal herhören.
Euch zu Hause natürlich noch der Hinweis, abonnieren bitte und kommentieren, rezensieren, weitersagen. Wir freuen uns über jede Mitteilung, die ihr uns gebt. Und natürlich Feverpitch Newsletter abonnieren und den Podcast von Munir, den solltet ihr euch definitiv auch mal anhören. Leader Talk, Fußballpersönlichkeiten reden über ihr Leadership-Verständnis. Munir, sag noch kurz, wann gibt's den immer und wie oft gibt's den?
Den gibt's einmal im Monat und immer so der erste Mittwoch im Monat. Und ich habe schon jetzt einen spannenden Gast für die nächste Ausgabe, Welt- und Europameister, der ein bisschen auch natürlich Bezug nehmen wird auf den Halbfinaleinzug wahrscheinlich der deutschen Mannschaft. Andreas Müller hat mir zugesagt. Also ich beleuchte nunmehr nicht mehr nur Fußballtrainer, das Feld Leadership, sondern auch Fußballpersönlichkeiten. Und dazu zähle ich auch Andi Möller. Und genau, einmal im Monat, immer am ersten Mittwoch des Monats.
Er hat ja auch EM-Erfahrung, nicht, dass du das vergisst zu erwähnen. Er war Co-Trainer 2016 der Ungarn hinter Bernd Storck. Also er weiß auch, was so wichtig ist bei einer Europameisterschaft. Dann hast du eine kleine Sonderinfo bekommen, damit du dann auch
super. Wirklich danke, da glänzen kannst. Nehme ich mit. Vielen Dank.
Und Elfmeterschießen konnte er auch gegen England damals. Das war schon sehr, sehr wichtig. Und in dem Sinne hoffen wir, dass es vielleicht wieder so ausgeht wie 96, vielleicht nicht mit ganz so bandagierten Knien. Euch beiden vielen Dank.
Ich wünsche euch allen ein schönes Spiel. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss. Ciao.
Feverpitch, der Fußballpodcast.